Inzwischen sind wir bei unserem letzten Modul angekommen und für mich ist es wirklich die Creme der Homöopathie, dass diese ganzheitliche Medizin auch die Psyche oder insbesondere die Psyche in die Behandlung mit einschließt. Deswegen die Überschrift Psychische Begleitung für Hunde und ihre Menschen oder aber Besitzer und Hund, Spiegel der Seele. Homöopathie ist für mich eine große Möglichkeit, die Herausforderungen und Krisen des Lebens gemeinsam mit dem Tier zu bewältigen, aneinander zu lernen, sich Mut zuzusprechen und neue Wege zu finden. Also hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Immer wieder höre ich von den Tierbesitzern die Frage, warum hat er denn das? Warum kommt es immer wieder? Und die Homöopathie ist auf jeden Fall die große Aufforderung dazu, ganzheitlich zu betrachten und zu hinterfragen. Mir gefällt ein Satz von Rainer Maria Rilke gut, der lautet: Sag du es, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört sie nicht. Und manchmal ist auch der Hund derjenige, der uns was sagen muss und zeigen muss, damit wir was besser verstehen. Körperliche Symptome beim Hund können ihren Ursprung auch in der momentanen Situation im Umfeld haben. Welchen Psychostress hat ein Hund denn aus seinen Augen? Oft ist es so, dass wir denken, ach, dem geht's doch gut, der geht regelmäßig spazieren, der hat seine Ruhe, der hat sein Fressen. Aber aus Hundeaugen betrachtet ist es oft ganz anders, weil der Hund vielleicht merkt, irgendwas passt nicht. Mein Besitzer geht mit mir spazieren, aber der ist geistig gar nicht da. Der tippt nur in irgendein komisches Gerät rein und irgendwie ist der nicht anwesend. Und dann ist es vielleicht da auch schon der nächste Schritt, dass dann vielleicht irgendwas sich verselbstständigt, was damit zusammenhängt, dass wir eben tausend andere Gedanken im Kopf haben und nicht unbedingt fokussiert beim Hundespaziergang sind, auf das wir vielleicht ein bisschen runterfahren und zur Ruhe kommen. Und ich kenne das von meiner Lilly, dass er dann immer wieder mal kommt, wenn ich vielleicht auch noch abendeweise am Computer sitze, wie denn so insbesondere mit diesen Videos geschehen, und sie immer wieder mal anfragt und sagt, komm, langt jetzt, geh mit runter, es ist gut. Also insofern, diese Impulse unserer Tiere, unserer Hunde nutzen, um zu sehen, was ist für uns ein guter Weg. Ganzheitliche Behandlung heißt nicht nur Körpersymptome sehen, sondern auch die psychische Situation berücksichtigen. Manchmal kann das natürlich auch unangenehm sein, weil es anstrengender ist. Vielleicht geht man lieber regelmäßig einmal im Monat zum Tierarzt, lässt sich eine gewisse Depotinjektion geben und hoffentlich ist dann zum Beispiel der Juckreiz gut. Aber ist es nicht ein Kopf in den Sand stecken? Wäre es vielleicht sogar lehrreicher und dann nachhaltiger, sich anzuschauen, was steckt denn da dahinter? Vielleicht ist es sowas wie tatsächlich mehr spazieren gehen oder beim Spaziergang sich die Zeit rein für den Hund zu nehmen, weil wenn ich dann mich anders verhalte, wenn ich nicht immer unter Strom bin, dann spiegelt es mein Hund sofort wieder und vielleicht ist dieser Juckreiz ja psychogen. Und wir können selber was tun, dass es unserem Hund auch besser geht. Also dieses Symptome deckeln oder aber ganzheitlich behandeln ist definitiv eine Herausforderung. Vor allem das eine ist die Sache sehen, sehen wollen und das andere ist natürlich auch dann Veränderungen vornehmen, die vielleicht dann nötig wären. Damit habe ich schon angedeutet, dass wir in eine ganz andere Art von Therapie und von Homöopathie kommen. Die Mittelwahl muss also nicht nur Lokalsymptome berücksichtigen, sondern im Idealfall soll sie auch die psychische Situation mit einbeziehen. Die Mittelwahl, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen, das ist wirklich die Herausforderung von der ganzheitlichen Medizin. Und vor allem ist es wichtig, dann zu sehen, Diese Lebensenergie, die wird dadurch genährt, dass wir ganzheitlich wirkende Arzneimittel einsetzen, in diesem Maße, wie die Lebensenergie es gerade erfordert und zulässt. Und in dieses Reinspüren und Verständnis zu kommen, das ist mir ein Anliegen mit diesen Lehrvideos. Wie kann also die Begleitung der Psyche funktionieren? Insbesondere wenn es das eigene Tier ist, finde ich das ja wirklich nochmal eine richtig große Herausforderung, weil da ist man ja auf dem einen oder anderen Auge blind. Aber eher dann von außen betrachtet, vielleicht der Hund der Freundin oder in der Nachbarschaft, da kann das eher mal gelingen. Das heißt, wie gehe ich vor? Vogelperspektive einnehmen, einen Schritt zurücktreten und mal überlegen, wie sind denn Zusammenhänge? Ist es jetzt wirklich nur genau diese Situation oder ist es gerade wirklich nur dieser Ohrschmerz oder aber ist vielleicht das Umfeld so, dass da ein Stress da ist, den ich berücksichtigen muss? Manchmal hat man schon selber die Ideen und die Leute erzählen mir dann im Gespräch schon mögliche Zusammenhänge. Aber manchmal braucht es eben genau dieses Gespräch mit jemand von außen, um sich nochmal klar zu werden und das eine und das andere zu sortieren, zusammenzubringen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und in dem Rahmen Therapeuten zu haben oder vielleicht Heilpraktiker zu haben, die da mehr Klarheit schaffen, das finde ich wirklich ein Geschenk. Und deswegen ist auch allein der Heilpraktiker und Heilpraktikerberuf in unserem Leben eine absolut wertvolle Bereicherung, die es weiter zu unterstützen und zu erhalten gilt. HZ und Mindset wieder in Einklang bringen. In dieser Welt, wo alles so rational ist, wo scheinbare Wissenschaft alles belegt und damit klare Lösungen aufzeigt und bietet. In dieser Welt ist es besonders wichtig, einmal das auf die eine Seite zu legen, was sind denn diese Fakten und was sagt denn mein Gefühl dazu und was ist dann die Intuition bei Abwägung all dieser Faktoren. Und die Homöopathie ist für mich eine geniale Möglichkeit, um vielleicht neue Ideen zu haben, mehr Klarheit zu bekommen, besser reinzuspüren, Türen zu sehen, die vielleicht schon lange da waren, aber man hat einfach die Zusammenhänge nicht gesehen. Und jetzt ist man dann in der Lage, nochmal Türen zu sehen, zu öffnen und neue Wege zu gehen. Und Sie merken schon, ich rede da im Endeffekt nicht nur vom Hund, sondern vielleicht auch davon, dass dem Besitzer manchmal das ein oder andere homöopathische Mittel hilft, selber nochmal Klarheit zu bekommen und anders mit dem Hund umzugehen, anders Probleme anzugehen und dadurch im Team ein Stück weiterzukommen. Also fangen wir an mit großen psychisch wirksamen Mitteln. Gnatia. Ignatia ist eine Nuss, die sogenannte Brechnuss, die vor allem bei emotionalen Schock oder aber auch körperlichen Verletzungen, Unfällen, vor allem in der Abfolge mit Aconit und Annika, super wertvolle Dienste leisten kann. So wie ja schon mehrfach erläutert, Aconit und Annika dann tatsächlich in der Tausender sehr schnell nochmal Veränderungen, sichtbare Veränderungen und damit Bestätigungen bringen. So finde ich, gehört auch Ignatia 1000 dann in dieses Repertoire, vor allem wenn man psychisch arbeiten will und sieht, dass die Psyche ganz, ganz wesentlichen Anteil an Verhalten hat, an der Erkrankung hat, an der Heilung haben kann. Immer diese bekannten drei Globuli im Abstand, je nachdem von 5 Minuten, bei großem Drama eben schnelle Abfolgen oder wenn bei Drama, Drama, Drama tatsächlich in der Kombination Aconit, Annika, Ignatia gemeinsam. Aber in der Regel hat man denn doch so viel Zeit, dass man sagt, ich mache eine Abfolge, ich fange mit meinen an, gebe dann vielleicht noch Annika, gebe dann Ignatia, schaue mir an, wie es sich entwickelt und vielleicht muss ich auch dann Ignatia nochmal an dem Tag oder am nächsten Tag oder nach einer Woche wiederholen. Was sind denn so die Themen von Ignatia? Ein großes Trauermittel, aber vor allem dieses Gefühl der Ohnmacht und eine Situation zu haben, mit der man jetzt konfrontiert ist, an der man nichts ändern kann, aber die einen hilflos und eben überfordert fühlen lässt. Was sind dann eben die Zustände von nur zittern, nicht entscheiden können und blockiert sein, bis hin zur absoluten Hysterie und beim Menschen eher, würde man sagen, einen Heulkrampf, aber auch sogar Krämpfe wie Epilepsie auslösend. Wie man bei Menschen sagt, dieses unwillkürliche Seufzen, so gibt es auch Tiere, die wirklich Quasseltanten sind und immer wieder vor sich hin jammern, ruhig da liegen und plötzlich so quasseln, seufzen, ihren Kommentar dazu geben, nicht zur Ruhe kommen, wenn man dann sie anspricht, plötzlich genervt sind, vielleicht völlig unadäquat reagieren, wo man sagt, hey, der Hund war doch immer lieb, aber es gab da eine Situation, dass er mit einem anderen Hund aneinander geraten ist und plötzlich, wenn irgendjemand von der Familie kommt, fährt er rum, versucht zu schnappen, hat er Verhalten, was ich eigentlich gar nicht kenne. Und dieses widersprüchliche Verhalten ist auch eins dieser Schlüsselsymptome, wofür Ignatia eingesetzt wird. Diese Situation des Unfalls oder aber auch irgendein Zusammentreffen mit einem anderen Hund, was dann in einer gewissen Aggression, Kampf bis gebissen werden mündet, das ist mir was, wo ich wirklich nochmal diese Schockmittel und diese Abfolge, diese Unfalltrias, Akonit, Annika, Ignatia ans Herz legen will. Was ich kenne, ist, dass es dadurch zu einer Einprägung von gewissen Situationen führt, die dann später wieder in der sogenannten Schiene Erinnerungen hervorrufen und das gleiche Verhalten, was oft sehr ungut ist. Also typischerweise kenne ich das, dass der Hund auf dem gewohnten Spaziergang in seiner gewohnten Umgebung eben laut Besitzer von irgendeinem anderen Hund angegangen wird und der von da an verängstigt ist, gegenüber anderen Hunden gleich mit Aggression, Knurren oder aber Drama an der Leine reagiert. Und wenn es noch blöder ist, ist es so, dass die dann tatsächlich auch nur am Horizont irgendwas sehen, wo sie denken, oje, oje, das könnte mir gefährlich werden. Und die einen gehen dann vielleicht in Rückzug und laufen überhaupt nicht mehr, schlottern vor sich hin. Und die anderen gehen dann aber zum Angriff über, sehen am Horizont irgendwas, rasen los, stürzen sich auf irgendwelche anderen Hunde, wo es vielleicht gar keinen Grund mehr dazu gibt. Aber eben in Erinnerung einer unguten Situation, die sie noch nicht richtig meistern können und wo noch gewisse Erinnerungen da sind. Also gerade dann erstmal diese Schockfolge, aber dann auch sowas wie mal einmal in der Woche weiter, Ignatia 1000, durchaus mal zwei, drei Wochen. Es macht sicherlich auch Sinn, das dann noch weiter zu differenzieren, wenn man sagt, nee, ich komme da nicht drüber weg oder ein Teil des Verhaltens ist besser geworden, aber ein anderer Teil ist eben noch da, sich auch nochmal andere homöopathische Psychomittel mit anzuschauen und vielleicht auch noch mit anderen abzuwechseln. Aber Ignatia ist auf jeden Fall ganz vorne dort. Und Ignatia oder auch diese Schockfolge ist auch ganz vorne dort für die Besitzer, weil oft genug ist es so, dass die Besitzer dann tatsächlich schon so gestresst sind, wenn sie auch nur am Horizont den anderen Hund sehen, der damals vielleicht diese Diskussion mit ausgelöst haben, dass deren Angst sich so auf den Hund überträgt, dass ein normales Verhalten weder für den Besitzer noch für den Hund möglich ist. Also gerne parallel Mensch und Tier behandeln, bei so einem Geschehen oder aber auch noch nachbehandeln. In der Bedeutung der Psychomittel steht neben Ignatia Staphysacria für mich ganz vorne dort. Insbesondere diese Gemütssymptome von Staphysacria sind ein Grund, das in der Tierarztpraxis wirklich oft einzusetzen. Als Mensch ist so die Titulierung Missbrauchsmittel oder Einsatz in einer Mobbing-Situation. Aber dieses sich nicht wehren können ist ja was, mit dem auch unsere Hunde oft konfrontiert sind. Von sie hängen an der Leine und können nicht weg aus einer Situation, wenn ein anderer angerannt kommt und vielleicht den angeht oder ihn beißen will. Dieses Hin- und Hergerissensein über auch aus einer Situation nicht rauskommen, weil man vielleicht in einer Gruppe, in einem Zwinger eingesperrt ist und da gewisse Hunde gibt, die die anderen traktieren, drangsalieren, tatsächlich auch beißen. Diese Thematik ist natürlich was, was ich eher bei den Hunden sehe, die aus dem Ausland kommen. Viele kennen den Umgang miteinander gut, aber es gibt auch eine ganze Menge von Hunden, die tatsächlich da ihren Stress haben und dankbar dafür sind, wenn man in diese Richtung arbeiten kann. Also diese Thematik hin- und hergerissen sein, keine Entscheidung treffen können, ist momentan nicht möglich, irgendeine Veränderung. Und adäquat damit umgehen zu können, von vielleicht nicht nur sich zurückziehen, knurren und dann in die Aggression gehen, sondern erstmal schauen, was sagt denn der andere Kandidat? Und vielleicht ist ein nettes Schwanzweseln besser, als nur mich aggressiv auf ihn zu stürzen. Das wären so wünschenswerte Prozesse, die man unter Staphysagria sehen will. Außerdem ist Staphysagria für mich ein großes Mittel in der Begleitung des Sterbeprozesses von Tieren, aber insbesondere auch die Begleitung von Besitzern, die gefragt sind, bei ihrem Tier das gut hinzukriegen. Dieses Hin- und Hergerissensein, was machen, nochmal eine Blutentnahme in die Klinik, eine Operation, eine weitere Tumorbehandlung oder aber sagen, ich begleite es nur gut mit Homöopathie oder aber sogar, wann ist eine Entscheidung nötig, weil jetzt der Weg so steil und so mühsam geworden ist, dass man sich fragt, macht das fürs ganze System wirklich noch Sinn oder aber ist das System, dieses Familiensystem, dieses Besitzer-Hund-System so überlastet, dass es tatsächlich sinnvoll ist, eine Entscheidung zu treffen. Also oft empfehle ich meinen Tierbesitzern, in dem Fall dann in meiner Funktion als Heilpraktikerin für Menschen, nehmen Sie doch gern mal Staphysagria, vielleicht Staphysagria 1000 und schon eine Einmalgabe ist oft so, dass wenn ich die Leute dann am nächsten Tag sehe, spreche, dass ich das Gefühl habe, sie sind wirklich nochmal deutlich verändert, sie sind klarer, sie wissen, welchen Weg gehen und sie können die ganze Situation gut begleiten. Das ist auch meine persönliche Erfahrung mit meinen Tieren, meinem Pferd, meinem Hund, immer wieder in diesen Sterbeprozessen die richtige Entscheidung zu treffen, ist ja wirklich eine Herausforderung und ich finde Staphysagria da wirklich ein absolut hilfreiches Mittel. Bin ich jetzt erstmal mehr auf die psychische Situation eingegangen, so möchte ich nun besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, mit diesem Gesamtverständnis, dass da so ein Kummer dahinter steckt, lokal zu behandeln. Staphysagria hat so ein paar Hauptorgane, die es bekanntermaßen bei Kummerproblematik gut therapieren kann. Das sind einerseits die Augen, andererseits die Harnwege, aber durchaus auch Haut und Fell. Bei den Augen ist so ein bekanntes Symptom in der Humanmedizin, Gerstenkörner und Entzündung der Lidränder, Staphysagria als das Mittel der Wahl. Außerdem bei den Entzündungen der Harnwegen, also zum Beispiel wiederkehrende Blasenentzündungen, ist auch was, wo Staphysagria durchaus eine Rolle spielt. In der herkömmlichen Medizin kenne ich das, dass man ja dann ein Urin untersucht, ein Antibiogramm macht, um dann zu sehen, es ist der Erreger A, B oder C. Man schaut, ist dieses Antibiotikum oder welches Antibiotikum ist dann wirksam. Und wenn man denn dann weiß, dieses Antibiotikum kann diesen Erreger behandeln oder dezimieren, dann passt es und dann nimmt man das und hat hoffentlich Erfolg. Aber die Fälle, die natürlich beim Homöopathen landen, die haben diese Variante zum Teil schon zwei, dreimal durch, vielleicht auch mit wechselnden Antibiotika, die scheinbar gut passen, aber es kommt immer wieder. Und wenn man jetzt ein Verständnis hat und sieht, oh, das ist die Gesamtsituation, der Hund ist vielleicht damit konfrontiert, dass er sieht, daheim in der Beziehung zwischen Besitzer, Besitzerin und Freund funktioniert es nicht richtig, es gibt immer wieder Ärger, er merkt, es ist eine Spannung in der Luft und er kann das nicht äußern, dann kann das sein, dass das so ein Kandidat ist, der immer wieder reinpingelt, man geht mit ihm raus, kaum war er draußen, pingelt er wieder ins Haus. Also vielleicht dann ein Grund, mal an Staphylococcus aureus zu denken. Wobei es natürlich so ist, das kann schon mal lindern, aber wenn die Gesamtsituation zu belastend ist und man an der Situation nichts ändern kann, dann ist vielleicht der Hund auch nur der Hinweis darauf, hey Seele, ich sag's dir Körper, schau mal, da ist irgendwas und vielleicht sollte auch nicht erst der Mensch noch krank werden, dass ich wirklich jetzt schon erkenne, wir müssen jetzt was ändern und jetzt was tun. Weitere Indikationen wären eben Veränderungen an Haut und Fell, sowas wie Haarausfall, Schuppen, Ohrekzeme oder aber auch Leckekzeme, psychogener Leckreiz, das heißt aus Psychostress. Oder aber auch Nägelbeißen gibt es durchaus beim Hund auch. Es gibt allerdings auch Staphylococcus als Einsatz oder als Medikament im Einsatzbereich Magen-Darm-Trakt, also Folgen von Stress, mangelnder Durchblutung, so wie wir es schon vorher tituliert haben, mit diesem Sympathikus-Parasympathikus-Video. Wichtig, genügend Regeneration und Ruhe zu haben, um dann eine genügende Durchblutung zu haben und eine gute Verdauung. Das ist genau die Thematik, wo wir auch Staphylococcus zum Einsatz bringen können. Mit diesem Verständnis zu sagen, da ist ein Psychostress da, dann das als Ursache zu verstehen für Koliken, für Durchfall, für mangelnde Verdauung. Ähnlich wie auch Nux vomica, das haben wir ja auch vorher schon besprochen, Folgen von Ärger. Nux vomica hat vielleicht eher noch mehr diese typischen Krampfzustände, während Staphylococcus das tendenziell eher so in sich reinfrisst und nicht ganz so akut die Symptome zeigt, aber beide Mittel im Kopf haben. Und wenn man dann noch weiterdenkt, sieht man, dass zum Beispiel auch Knochenschmerzen und Gliedmaßenschmerzen was sind, was Staphylococcus aus Kummer zeigen kann. Um dieses Arzneimittelbild, wo setzt Staphylococcus an, noch zu vervollständigen, finde ich auch noch so Allgemeinsymptome wichtig, wie tagsüber müde K.O. sein und nachts, wo man dann denkt, okay, jetzt müsste der Hund doch zur Ruhe kommen, rumwandern, schlaflos sein. Insbesondere, wenn Hunde tatsächlich mit dem Schlafzimmer schlafen und da eine Stresssituation zwischen dem Besitzerpaar ist, kenne ich das, dass die plötzlich anfangen, nachts unruhig zu werden und diesen, sag ich mal, intimen Schmerz und diese Spannungen, die dann da so sind, nicht aushalten oder aber schon widerspiegeln. Gleiche Info, sie sind der Spiegel des Besitzers und das kann es schon mal lindern. Nur wenn wir an der Gesamtsituation nichts ändern, dann ist es natürlich was, was uns immer wieder präsentiert wird. So wie ich jetzt Staphylococcus hauptsächlich bei emotionalen Wunden und Verletzungen besprochen habe, so ist es mir aber nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dieses Staphylococcus hat schon ganz am Anfang uns bei diesen akuten Verletzungsmitteln begleitet, weil nämlich Folgen von Schnittwunden, von Schmerzhaftigkeit über Wundheilung wirklich ein Grund sind, das Staphylococcus mit einzusetzen. Bei mir gehört es nach Operationen immer zum Standard. Einmal drei Kügelchen Annika C200, einmal drei Kügelchen Staphylococcus C200. Und je nachdem, wie groß die Wunde ist, wie das zu erwarten ist mit der Wundheilung, gebe ich das dann auch noch häufiger weiter. In dem Fall ist es zum Beispiel ein Hund, der ist leider im Urlaub von einem anderen Hund gebissen worden. Es war so, dass nach unten hin noch eine ziemlich lange Tasche ging, die zwar nicht eröffnet war, aber so über 4 cm in die Tiefe man gesehen hat, wenn man das mit so einem Metallstab sondiert, dass da die Haut abgelöst ist. Und das war dann auch der Grund, dass man gesagt hat, okay, wir machen eine leichte Narkose und nähen das zu. Durchaus was, wo der Schulmediziner nicht unbedingt so machen würde, weil wenn man sieht, es ist wirklich nach unten so eine lange Aussackung, ist das eher der Grund, dass man sagt, man tut am unteren Rand der Aussackung auch nochmal einschneiden, da zwischen dem oberen Loch und dem unteren dann eine sogenannte Drainage einziehen, das vielleicht 2, 3 Tage spülen und offen lassen, weil wir ja dieses Problem haben, dass sonst die Erreger, die oben eingedrungen sind, vielleicht unten in dieser Tasche festsitzen und mit dieser, sage ich mal, relativ aggressiven Wundversorgung dann erstmal versuchen, Keime zu reduzieren, dann wieder die Drainage ziehen und das von unten zu heilen lassen. Das ist das, was ich inzwischen nur noch höchst selten mache. Also bei diesem Hund war es auch tatsächlich so, ich habe jetzt unten, ich habe keine Drainage rein, ich habe unten nicht eröffnet, sondern mit dem Wissen, dass das sicher oben nicht ad hoc zuheilt, trotzdem erstmal das genäht am oberen Wundrand und am unteren Wundrand nur so kleine, sage ich mal, 1/2 cm große Öffnungen gelassen, dass wenn es Wundsekret gibt und Eiter gibt, dass es da austreten kann. Aber eben in diesem großen Verletzungsbereich die Wunde erstmal angenähert und dann massiv sowohl Psychomittel als auch Wundheilungsmittel gegeben. Der Hund ist dann tatsächlich mit Aconit, Staphysacria, Lachesis und später Silicea versorgt worden. Und ich bin eigentlich schon sehr glücklich, so einen Verlauf zu sehen, dass diese ganze untere Lasche nicht aufbricht, sondern dass das, was da eben wohl doch auch an Erregern abgewandert ist, vom Körper wieder bewältigt werden konnte und nur im oberen Bereich 2, 3 Nähte aufgegangen sind. Da lasse ich dann tatsächlich die Fäden abschneiden, schneide sie selber ab, mache eine Wundspülung und begleite es nochmal mit Homöopathie, vielleicht mit Folgemitteln wie Silicea und habe damit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Das Dritte im Bunde dieser Psychomittel ist für mich Pulsatilla. Vor allem möchte ich im Verlauf dieser Videos tatsächlich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig dieses ganzheitliche Denken ist, weil Pulsatilla ist uns jetzt schon immer wieder begegnet. Von Augensymptomen über Ohrsymptomen über Niere anregen. Und wenn man denn so denkt, dass man sagt, okay, vielleicht hat der ja auch, sage ich mal, Ohrensymptome, weil er Stoffe bekommen hat, die er nicht adäquat ausscheiden kann, sowas wie Spot-ons gegen Parasiten oder aber auch Impfungen, und vielleicht ist dann auch noch irgendein Psychostress dahinter, dann ist es genial, Mittel zu haben wie Pulsatilla, die in verschiedenen Ebenen wirken. Schauen wir uns also mal an, was Pulsatilla in den unterschiedlichen Bereichen leisten kann. Im Gemütsbereich ist so diese typische Aussage, was Pulsatilla betrifft, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Dieses ständige Wechseln von Symptomen, sei es jetzt von der Psyche her, ruhig und entspannt, dann plötzlich wieder zickig, oder aber auch von der lokalen Symptomatik her, das heißt, erst das linke Ohr betroffen, kaum ist es besser, kommt das rechte Ohr, dann kommt vielleicht das Ekzem an den Pfoten, dann ist die eine Pfote besser, dann geht es hinten wieder los. Wechselhaftigkeit der Symptome auf allen Ebenen ist was Typisches für Pulsatilla. Pulsatilla ist oft auch so ein Sensibelchen, was wirklich die Anlehnung beim Besitzer braucht, absolut Streicheleinheiten, sich schnell vernachlässigt fühlt, selbst wenn der Besitzer sagt, hey, ich bin die ganze Zeit um den rum, ich streichel den viel mehr wie die anderen 2 Hunde, aber Pulsatilla hat immer das Gefühl, es ist zu wenig und es braucht noch mehr. Liegt sicher daran, dass Pulsatilla auch viele Ängste kennt, sowas wie Alleinsein oder aber Blattangst vor irgendwelchen anderen Hunden, Tieren, Angst, wenn es zu eng wird, genauso wie Angst vorm Alleinsein, Angst im Dunkeln, Also wirklich Sensibelchen, die gehegt und gepflegt werden wollen. Weitere Ansatzpunkte von Pulsatilla sind die Atemwege in allen Bereichen von nur Nasensekret, was dann typischerweise in der extremen Ausprägung wirklich richtig puddingartig dick gelb ist, über Husten mit Sekret, über Ohrenentzündungen, wie eben vorhin schon gesagt, aber auch Magen-Darm-Trakt kann betroffen sein, zum Beispiel Beschwerden nach fettem Essen. Also wenn so die Leute sagen, oh, der hat vielleicht noch von einer Schweinshaxen irgendwelche Fettbestandteile in größeren Mengen zu sich genommen und jetzt bricht da alles wieder raus, das wäre durchaus was, wo Pulsatilla zum Einsatz kommen kann. Aber der Homöopath denkt ja auch, das Heulen der Seele ist manchmal eben eine Blasenentzündung oder zeigt sich an den Harnwegen. So kann auch Pulsatilla als Psychosymptom dieses Reinpinkeln aus Kummer zeigen oder aber auch eine Blasenentzündung aus Kummer. Und da sehen wir schon, jetzt wird es schon differenzierter, wo man erst gedacht hat, ach super, für das Symptom habe ich dieses Mittel. Ja, leider ist es oft so, dass man wirklich ganz verstehen muss, warum das so ist. Ist es eher der generell Ängstliche oder aber ist es eher dieses Tier, was dazu geworden ist, weil er in der Situation nicht ein- und aus konnte, was eher dann Staphysaria war. Also versuchen, möglichst differenziert Symptome von diesem Tier bekommen und dann entscheiden, welches gut passt. In der Homöopathie kennt man eben auch so Allgemeinsymptome und zum Beispiel ein Allgemeinsymptom oder was ganz typisch für Pulsatilla ist, diese Besserung an frischer Luft. Sei es jetzt die Atemsymptome, sei es jetzt da tatsächlich auch die Psyche und wenn ich Psyche sage, dann auch sowas wie Hündinnen, die scheinträchtig sind und im Rahmen oder nach der Läufigkeit nur in den Seilen hängen und daheim total verändert und mit Rückzug reagieren. Wenn die dann ins Freie kommen und wieder völlig normal agieren beim Spaziergang, dann ist das durchaus was, wo ich auch an Pulsatilla denke. Nach diesen drei großen psychisch wirksamen Homöopathika möchte ich nochmal so zur Abrundung des ganzen Kurses ein bisschen drauf eingehen. Wie geht also der Therapeut jetzt vor, wenn er ein Mittel finden will? Im Endeffekt hat der Therapeut zwei Möglichkeiten. Erstmal zu schauen, welche Symptome sind außergewöhnlich, einzigartig, vorrangig. Was gilt es denn überhaupt zu behandeln? Aber dabei eben diese ganze Vielfalt mit im Blick behalten. Wenn er denn dann eine gewisse Übersicht hat und im Idealfall auch noch ein bisschen eine sogenannte Hierarchisierung durchführt, das heißt, das sind für mich total wichtige und besondere Symptome und dann nach unten ein bisschen die aufschreibt, die dann nicht ganz so außergewöhnlich sind, dann hat er eine Grundlage, um in seinen beiden Nachschlagewerken nachzuschauen, was kommt überhaupt in Frage. Nachschlagewerk Nummer 1, ein sogenanntes Repertorium. Das ist ein Buch, wo man nachschlagen kann, zum Beispiel Augenentzündung mit gelb dickem Sekret. Dann wird man da eine ganze Menge Arzneien finden und hat dann unter anderem vielleicht auch Pulsatilla dort gelesen. Das andere Nachschlagewerk, wo man jetzt nochmal sich Klarheit verschaffen kann, von diesen Mitteln, die ich eben jetzt so gefunden habe, welches scheint mir am besten zu passen, ist dann eine sogenannte Arzneimittellehre. Ich gehe da nachher nochmal kurz drauf ein, was Repertorium und Arzneimittellehre sind, aber vielleicht nur so zur Idee. Ich habe mal in meinem Newsletter die Möglichkeit geboten, diese Notfalltabelle, die ich eigentlich mal für einen Pferdestall konzipiert habe, runterzuladen, beziehungsweise die gibt es eben bei mir auch hier in der Praxis in laminierter Form. Und für die, die das kennen, das ist im Endeffekt eine Kombination aus auf der einen Seite Repertorium, das heißt, es steht dann drauf, zum Beispiel Folgen von Zerrung, welches Mittel, Rußtox oder aber vielleicht auch noch Annika dazu. Oder Insektenstich und dahinter Apis oder Ledum. Und auf der anderen Seite von dieser Tabelle ist dann eine mini kurze Arzneimittellehre, dass man eben nochmal nachlesen kann, okay, Insektenstich, Apis oder Ledum, welches der beiden Mittel scheint mir jetzt besser zu passen oder aber kombiniere ich vielleicht beide. Das heißt, mit so einer Tabelle hat man denn dann so ganz in der Kürze was an der Hand, um erst nach Symptomen Mittel zu finden und dann nochmal nachlesen zu können, welches passt denn am besten. Also, was sind nochmal diese großen Nachschlagewerke und wie kann der Homöopath vorgehen, um sich für Arzneimittel zu entscheiden, wenn es nicht ganz so offensichtlich ist oder aber wirklich sehr außergewöhnliche differenzierte Symptome vorliegen? Das heißt, die Symptome werden einerseits in einem sogenannten Repertorium, einem Symptomenverzeichnis, nachgeschlagen, um eine Idee zu bekommen, welche Arzneimittel sind hauptsächlich da erprobt, angewendet worden und erfolgreich. Also geordnet von Gemüt über Kopf zu Fuß kann man zum Beispiel dann finden bei Augensymptomen gelbeitriges Sekret oder aber auch Augensymptomen nach Kummer, unter anderem Pulsatilla. Aber natürlich auch ein paar andere Arzneien. Früher hat man das hauptsächlich in so Büchern gemacht, also unter anderem ein so ein Klassiker ist auch der Kent oder im englischsprachigen Bereich eben dieses Complete, wo es dann viel Arbeit war, sich rauszuschreiben, welche Symptome habe ich, hinter welchem Symptom stehen welche Mittel. Und dann das nochmal in eine gewisse Ordnung zu bringen und sich klar zu werden, was sind für mich wichtige Rubriken, die ich tatsächlich mit einfließen lasse, wenn ich ein Mittel auswähle. Inzwischen gibt es göttlicherweise Computerprogramme, die tatsächlich das dann einfach gegeneinander auszählen, verrechnen, berücksichtigen. Unter anderem ein großes Programm ist zum Beispiel das Radar und da macht es die rein, sag ich mal, dieses Verrechnen wirklich einfacher. Aber es gibt schon unterschiedliche Repertorien und wenn man denn das unterschiedlich eingibt in unterschiedliche Programme oder aber auch unterschiedlich wertet, was ist mir jetzt wichtiger, mehr die Psyche oder dieses eine Symptom, nachts nicht allein sein können oder aber Schreck, Schock, genau das macht es dann aus, was tatsächlich dann auch rauskommt. Und man meinen sollte, klar, ich gebe das einfach in den Computer ein und habe dann das richtige Mittel. Schön wär's. Leider ist es so, dass man schon am Computer, indem man eben ein bisschen unterschiedlich die Symptome bewertet, auch wieder auf ganz unterschiedliche Mittel stoßen kann. Also, es ist so ein bisschen ein Brainstorming, um Ideen zu bekommen und auf dieser Basis aber dann nochmal in einem anderen Nachschlagewerk, eben der Materia Medica, nachzuschauen, wenn ich diese Arznei lese, die ich dann da eben gefunden habe, ist es wirklich auch die richtige? Oder aber wenn ich dich durchlese, habe ich das Gefühl, nee, es passt nicht richtig, ich brauche nochmal irgendwas anderes. Arzneimittellehren gibt es eine ganze Reihe von kurz und knapp und gut transportabel über dicker, dicker, dicker und dann mit vielen 100 Seiten, was für mich zum Einstieg und auch wegen guter Transportierbarkeit wirklich hilfreich war, war dieser Börike, das ist dieses kleine grüne Buch, was wir da links sehen. Der hat insbesondere auch wirklich den Vorteil, dass er sowohl als Arzneimittellehre zu vielen Mitteln so ein paar ganz knappe Zusammenfassungen liefert, auch in eben dieser Kopf-zu-Fuß-Variante, was macht's wo. Aber auf der anderen Seite auch in dem Buch noch ein kurzes Repertorium beinhaltet, wo man dann nachschauen kann, um jetzt mal bei den Augensymptomen zu bleiben. Ich habe die und die Symptomatik an den Augen. Welche Mittel kommen in Frage? Also So zum Einstieg sicher ein tolles Buch, um schnell einen Überblick zu haben, aber spätestens dann, wenn man sich länger damit beschäftigt und etwas außergewöhnlichere Symptome sucht und mögliche Mittel zur Behandlung, dann ist man schnell da an der Grenze und dann ist es auch wichtig, große Arzneimittelleeren zu haben, die hoffentlich möglichst viele Arzneien beinhalten, mit hoffentlich auch möglichst vielen außergewöhnlichen Symptomen, um dann ganz differenziert vorgehen zu können. Typisch in diesen Arzneimittelleeren, eben in diesen großen, wie zum Beispiel dieses rechte Buch der Seideneder, der ist dreibändig und wirklich so ein richtig dicker Schinken. Das ist für mich auch wirklich der Klassiker und mein Standardwerk zum Nachlesen, dass da eben bei einer einzelnen Arznei der deutsche Name, der lateinische Name, verschiedene Namen im Volksmund, viele Gemütssymptome, aber dann eben auch geordnet Kopfsymptome, Augensymptome, Kopfschmerzen über Hals, Brust, Herz, Magen-Darm-Symptome bis hin zu Begleitumständen, sowas wie schlimmer nachts, schlimmer bei Sommerhitze, besser in Bewegung, aber auch Auslöser wie ausgelöst durch kalten Wind, ausgelöst durch Schreck-Schock, sehr differenziert aufgelistet sind und das dann wirklich hilfreich ist, ein großes Nachschlagewerk zu haben. Diese Bücher sind oft benannt eben nach großen homöopathischen Ärzten, Börike, das mittlere Fatak oder eben der Seideneder, wobei eben bei diesem Kent, den ich vorhin als Repertorium genannt habe, gibt es eben beide Varianten. Der hat sowohl ein Repertorium erstellt als auch eine Arzneimittellehre. Allerdings, diese Arzneimittellehre ist viel, viel Fließtext zu einem Mittel jeweils. Und da bin ich dann relativ schnell wieder abgekommen, weil man einfach nicht auf die Schnelle findet, was man sucht. Während heutzutage das eben so ist, wenn ich sage, ich habe ein ganz spezielles Augensymptom und ich will nachlesen, passt da Pulsatilla besser oder passt Staphylsacria besser, dann kann ich eben bei diesen Arzneimittellehren, wie zum Beispiel den Seideneder, nur bei Auge des jeweiligen Mittelnachlesens und dann im Vergleich sagen, ah nee, da passt das oder das besser. Aber diese Bücher oder diese auch PC-basierten Varianten sind die Grundlage dessen, dass ein Homöopath ein bisschen ein Gefühl bekommt und dann auf dieser Basis Entscheidungen für ein Mittel oder für Mittelabfolgen treffen kann. Das heißt, unter diesem Aspekt jetzt nochmal Pulsatilla beleuchten. So würde das zum Beispiel in der Arzneimittellehre stehen. Was hat es für Gemütssymptome? Was macht es an den unterschiedlichen Organen? Was sind allgemeine Modalitäten, sogenannte Begleitumstände, die typisch für dieses Mittel sind? Also, das wäre jetzt Pulsatilla, wie man es in irgendeiner Materia Medica Arzneimittellehre finden kann. So langsam nähern wir uns dem Ende dieses homöopathischen Lernfeldes, Lernpaketes. Und ich denke, ich konnte schon aufzeigen, dass die Homöopathie ein großes Lehr- und Lernfeld ist. Und ich hoffe, nicht nur vor lauter Differenzierungen und vieler Regeln die Leute entmutigt zu haben, sondern ich möchte einfach auch sagen, dem Anfänger hilft das Glück. Ich hatte oder habe eine Kollegin, die ganz am Anfang ihrer Praxis als Hautpräparat nur Sulfo-Schwefel kannte. Und da kam dann ein Hund als allererster Homöopathie-Patient, wo eben der Besitzer berichtet hat, er hat schon viel unternommen, aber egal was er gemacht hat, der Hautausschlag war nicht in den Griff zu bekommen. Und in der Kenntnis genau eines homöopathischen Mittels hat sie das dann gegeben, was sie kannte, Sulfur. Und Sulfur hat dann die absolute Wunderheilung bewirkt. Und das war so einer ihrer Einstiege in die Homöopathie. Also nicht entmutigt sein, sondern tatsächlich das zum Anlass nehmen, diese Basis zum Anlass nehmen, da mit diesen Regeln Mittel auszuwählen, das auszuprobieren, sich ein bisschen reinzufühlen und der letzte Anstoß dann, das oder das zu geben, ist im Endeffekt tatsächlich dieses Bauchgefühl, die Intuition zu spüren, doch, das fühlt sich gut an, das mache ich. Und für mich ist es wirklich eine geniale Methode, um Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu behandeln, um diese Weisheit der Natur zu erspüren und diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu lernen. So wie die Homöopathie ein großes Lehr- und Lernfeld für uns ist, so sind unsere Tiere ein großes Lehr- und Lernfeld. Und ich denke, ich kriege oft genug präsentiert, dass da große Parallelen da sind, sowas wie Hund und Besitzer benötigen das gleiche Mittel. Also manchmal kommt so ein Tierbesitzer und sagt zum Beispiel, oh, meine Mutter ist gestorben, das war lange ein Pflegefall und der Hund hängt auch in den Seilen und spürt halt, dass das energetisch alles sehr anstrengend war. Und dann sage ich, ja, okay, dem Hund würde ich Staphysacria geben, so was sie mir schildern. Und dann kommt die Antwort, ach, witzig, das habe ich von meinem Homöopathen auch gerade bekommen. Also es ist ein großes Energiefeld und gemeinsam da drin lernen und damit umgehen und gute Wege finden, das finde ich einfach fantastisch. Durch unsere Hunde zu lernen und selber sich weiterzuentwickeln, das ist sicher der große Punkt in der Homöopathie. Manchmal bekommen wir vielleicht auch Tiere serviert, zugewiesen oder aber wie auch immer, sie finden uns, wo wir erstmal denken, na, der ist ganz anders als das, was ich geplant habe. Also manchmal kommen Leute und die sagen, ich wollte einen großen, ruhigen Hund mit irgendwie glatten Haaren und jetzt habe ich einen kleinen, wepsigen Wuschelkandidat. Aber witzigerweise habe ich von dem jetzt schon so viel gelernt oder er zeigt mir so viel, wo ich sonst gar nicht den Weg gefunden hätte. Also diese Tiere als Lehr- und Lernmeister haben auch ihre eigenen Regeln. Nachdem eben die Tiere oft das Energiefeld und uns widerspiegeln, möchte ich vielleicht noch mal so ein bisschen als Anregung geben, dass es deswegen ganz besonders wichtig ist, dass wir als Tierbesitzer, als Tierfreund tatsächlich die sind, die auch dem Tier dann Sicherheit geben können, Situationen verändern können und gewisse Signale aussenden. Und ich sehe es insbesondere bei Leuten, die ganz neuen Hund haben, vielleicht erstmals einen Hund haben, oft, dass sie extrem bemüht sind und dem Hund alles richtig machen wollen und den dauernd streicheln und womöglich noch auf dem Schoß haben, aber dass sich das dann auch ziemlich hochschaukeln kann, dass dem Hund die Klarheit fehlt und dass der das Gefühl hat, oh, er muss ja die ganze Zeit aufpassen und schauen, was los ist, von immer mitquasseln über bei jeder Kleinigkeit bellen, über hin und her wandern und nicht zur Ruhe kommen. Und deswegen ist es total wichtig, tatsächlich auch als Tierbesitzer zu lernen, doch, ich bin tatsächlich der Chef im Rudel und ich signalisiere das meinem Tier und damit kann er Ruhe und Selbstvertrauen kriegen. Und ich glaube, auch das umgekehrt stärkt nochmal das Selbstvertrauen von uns selber, weil es so ein tolles Gefühl ist, jemanden zu haben, der sich jederzeit freut. Und wenn wir fünfmal hintereinander zur Tür reinkommen, wedelt er wieder hocherfreut mit dem Schwanz und sagt, super, dass du da bist, aber ich brauche tatsächlich eine klare Position, eine klare Person, an die ich mich halten kann, dann geht es mir richtig gut. Und mancher Zweibeiner wurde so schon von seinem Vierbeiner auf einen Weg gebracht und geschickt, wo er mir im Nachhinein berichtet hat, also ohne meinen Hund oder ohne mein Pferd oder aber auch ohne meine Katze wäre ich diesen Weg nie gegangen. Und deswegen möchte ich hier auch ein bisschen nochmal den Katzen eine Stimme geben. Das hier ist meine Katze Freddy, die eigentlich sehr oft auf irgendeinem Stuhl oder meinem Sofa lag und meine Videos begleitet hat. Und irgendwie zum Schluss habe ich das Gefühl gehabt, dass der Freddy meint, er müsste hier auch noch ein bisschen Beachtung finden, weil viele dieser Regeln gelten ja für Katzen genauso. Das ist also meine Vorstellung von einem Mensch-Tier-Team, das sich gegenseitig beflügelt und bereichert. Und ich denke, in einer Welt mit so viel Unsicherheitsfaktoren, immer mehr in Richtung Technisierung, ist es wirklich ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk, einen Partner an der Seite zu haben, der einen unterstützt, der sich immer wieder freut, der einem neue Wege aufzeigt. Und in diesem Sinne ist sicher auch das Zitat von der Hildegard von Bingen: Gib den Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Videoreihe angekommen. Für mich war es wirklich ein langer Prozess, ein Lernprozess. Ich habe in vielen Bereichen viel, viel dazugelernt, von tatsächlich technischen Abläufen, wie man Videos macht, was man denn für ein Surrounding schafft, dass es blöd ist, wenn plötzlich ein Hund dazwischen bellt, während man seine Videoaufnahme macht, oder aber vielleicht ein Flugzeuglärm dazu kommt oder ein klingelndes Handy, über wie strukturiert man die ganze Sache, weil es ja vielleicht in meinem Kopf selbstverständlich ist, aber für jemand, der das anwenden soll, unverständlich, über der Abfolge, in der ich es bringe. Also vielen Dank für dieses Lernfeld, vielen Dank der Heike Kuhn, die so, so, so wertvoll war als Lehrerin, als Homöopathin, als Besitzerin von Hund, Katze, Pferd, mit all ihren Erfahrungen und vor allem eben mit ihrer Struktur und Klarheit, mich auf diesem Weg zu begleiten. Und es ist mir ein großes, großes Anliegen, dass Sie damit was an der Hand haben, um selber tätig zu werden, um die Homöopathie zu verbreiten, der Homöopathie eine Stimme zu geben. Denn es ist so eine geniale Medizin und kein Notdienst wäre überfüllt, keine tiermedizinische Notaufnahme hätte ein Problem, wenn die Leute selber mit Beratung tätig werden können, diese billige Medizin anwenden und das, was dann wirklich übrig bleibt, ist definitiv gut zu managen. Also, hiermit sind wir am Ende und vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeiner anderen Thematik wieder. Ich werde tatsächlich live, aber vielleicht auch als Aufnahme nochmal dieses bioenergetische Testen anbieten, weil das ist für mich wirklich eine super wertvolle Ergänzung, gerade im Tierbereich, wenn es darum geht, welche Arznei kann da hilfreich sein oder aber nochmal eine Auswahl zu treffen. Und außerdem habe ich natürlich im Kopf auch noch die Pferde ein bisschen mehr zu berücksichtigen. Viele dieser Basics hier gelten 1:1 fürs Pferd, aber die Pferde haben natürlich nochmal so Spezialgebiete wie zum Beispiel die Hufe, die Stoffwechselerkrankungen, Hufrehe, aber auch Husten ist beim Pferd ein richtig großes Thema und deswegen ist in meinem Kopf schon der Gedanke, tatsächlich in diese Richtung auch nochmal weitere Videos anzubieten. Also vielen, vielen Dank für das, dass ich bei so vielen Leuten da gute Rückmeldungen bekommen habe und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg mit der Homöopathie und mit diesem Denken.